Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Gerhard Schröder.
Die Sektkorken dürften geknallt haben in Potsdam im vergangenen November, als der US-Autobauer Tesla überraschend ankündigte, er wolle künftig Elektroautos in Brandenburg bauen. 12.000 Jobs sollen in Grünheide bei Berlin entstehen. Kein schlechter Start für die neue rot-schwarz-grüne Landesregierung in Potsdam. Investitionen kann das Land in der Tat gut gebrauchen, nach dem bevorstehenden Ende des Kohlebergbaus in der Lausitz. Doch nicht alle freuen sich über den Großinvestor aus den USA. Umweltschützer machen Front gegen die geplante Tesla-Fabrik. Worum es da genau geht, weiß unser Reporter Christoph Richter.
Der Protestzug der rund 150 Tesla-Kritiker führt durch das kleine Städtchen Erkner. Ganz in der Nähe soll die sogenannte Gigafactory 4 entstehen, Elon Musks erstes Autowerk in Europa. Viele Demonstranten sind verunsicherte Anwohner. Sie haben Angst, sagen sie, dass der US-Autobauer Tesla ihre Idylle zerstört. Keiner kann nachvollziehen, dass das Land Brandenburg dem Industriegiganten erlaubt, am Rand des idyllischen Berliner Urstromtals, in einer wald- und seenreichen Gegend und einem Wasserschutzgebiet eine Autofabrik zu bauen. Die Stimmung ist gereizt.
Ich möchte gerne in diesem Ort zufrieden und glücklich leben. Ja? Und das wird mir genommen. Das Wasser gehört zum Leben, die Natur gehört zum Leben, um nach der Arbeit sich erholen zu können,
sagt Elke Bode. Neben ihr steht ihr Mann Manfred Bode. Beide sind Handwerker, beide wohnen in Grünheide.
Wir haben jetzt die Diktatur des Kapitals.
So ist er.
Wir hatten vorher eine andere Diktatur und jetzt haben wir die Diktatur des Kapitals.
Die Organisatoren der Protestaktion Mitte Februar wollen nicht mit Journalisten sprechen. Sie sehen sich als Bewahrer der Heimat.
Und dort hinein wird eine Fabrik wie ein Krebsgeschwür mit all seinen Auswirkungen und Metastasen hineinversetzt. Wollt ihr das?
Die Protestierenden kommen aus den unterschiedlichsten Milieus. Neben Anwohnern sind Antikapitalisten, regionale Ökoaktivisten, Mitglieder der radikalen Kohleausstiegsbewegung Ende Gelände darunter. Auch AfD-Landtagsabgeordnete mischen mit bei den Protesten gegen die Tesla-Ansiedlung. Einer von ihnen ist Christoph Berndt vom rechtsgerichteten Verein Zukunft Heimat.
Weil ich das Anliegen dieser Bürgerinitiative verstehe und unterstütze. Es ist zunächst einmal ein brutaler Eingriff und alles, was wir an Nachrichten bisher hören, verstärkt die Skepsis gegen dieses Projekt.
Bei den Protestveranstaltungen geht es um den Tierschutz, um den Anstieg des Verkehrsaufkommens und um den abgeholzten Wald. Das alles überstrahlende Thema ist aber der immens hohe Wasserverbrauch, den der US-Autobauer für sein Autowerk in Grünheide angemeldet hat. In den Projektunterlagen ist von einem stündlichen Spitzenverbrauch von 373.000 Liter Wasser die Rede. Das entspräche ungefähr dem Bedarf einer 70.000 Einwohner großen Stadt. Damit würde die Tesla-Autofabrik jährlich so viel Trinkwasser benötigen wie eine Stadt in der Größenordnung von Weimar oder Frankfurt-Oder. Benötigt wird das Wasser nach Angaben des US-Autobauers unter anderem für das Presswerk, die Lackiererei, die Batteriefertigung, Endmontage sowie als Reserve, falls es im Werk mal brennen sollte. Umweltaktivist Steffen Scheucht schüttelt energisch mit dem Kopf.
Weil wir eben auch aufgrund des Klimawandels weniger Grundwasserneubildung haben. Das war der Landesregierung bekannt oder hätte wenigstens bekannt sein müssen. Man hätte aus meiner Sicht diesen Standort daher gar nicht anbieten dürfen.
Tesla passe nicht in die Region, die massiv von Austrocknung bedroht sei, sagt Scheucht. Kein Mann der lauten Töne, kein Querulant, eher der Typ Bürokrat. Scheucht kennt die Gesetze, Verordnungen und örtlichen Gegebenheiten aus dem FF.
Tesla will Trinkwasserqualität, das heißt, es gibt jetzt eine Konkurrenz zwischen den anderen Verbrauchern, also den Privatverbrauchern oder bestehender Industrie und Landwirtschaft und eben diesen großen Wasserbedarf von Tesla.
Eine Trinkwasserversorgung von stündlich 373.000 Litern könne man derzeit für Tesla nicht bereitstellen, bestätigt Sandra Poneski, die Sprecherin des örtlichen Wasserverbands Strausberg-Erkner, gegenüber dem Deutschlandfunk Kultur.
Die Mengen, die wir entnehmen können, sind 10,9 Millionen Kubikmeter Wasser, was sozusagen für uns verfügbar ist.
Mehr ginge gegenwärtig nicht. Mit dem neuen Autowerk von Tesla bräuchte man aber mehr als 18 Millionen Kubikmeter Wasser. Das heißt, derzeit würden 8 Millionen Kubikmeter Wasser fehlen, um den Bedarf von Tesla zu decken.
Da fehlt halt noch ein bisschen was. Da muss man jetzt mal schauen, sozusagen, wie das zu lösen ist.
Verschiedene Szenarien kursieren. Zwei davon lauten, man baut eine Fernwasserleitung oder man bohrt neue Brunnen, um Tesla zu versorgen. Bei Umweltaktivist Schorcht sträuben sich die Haare. Ihn ärgert, dass dann der Steuerzahler für die Wasserinfrastruktur des US-Autobauers Tesla aufkommen müsse.
Wir wollen es natürlich nicht für Tesla zahlen. Wenn es jetzt über die Landesregierung nicht finanziert wird oder bezuschusst wird, dann bezahlen es also die Nutzer. Also auf jeden Fall wird es teurer.
Der Grünheider parteilose Bürgermeister Arne Christiani schaut mit finsterer Miene. Völligen Quatsch nennt er diese Vermutungen und verspricht:
Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, und das werden wir machen, dass der normale Endverbraucher vom Trinkwasser nicht mit den zusätzlichen Kosten durch die Investition belastet wird.
Letztlich sei die Tesla-Ansiedlung, von der er im September 2019 erstmals erfahren habe, wie ein Sechser im Lotto, sagt Bürgermeister Christiani. Ähnlich sieht es SPD-Landrat Gernot Schmidt vom Landkreis Märkisch-Oderland. Er kritisiert den örtlichen Wasserversorger, der einfach sage, er könne kein Wasser liefern. Das gehe nicht, denn nach den rechtlichen Vorgaben habe der Wasserversorger die Pflicht, Tesla mit Wasser zu beliefern.
Also der Wasserverband kann nicht nach Gutdünken erklären, er will nicht liefern oder er hat technische Schwierigkeiten oder er ist nicht in der Lage, Wasser zuzukaufen oder. Er hat zu regulieren, Punkt. Das ist seine Pflicht und das hat er zu tun.
Gerne hätten wir mit Tesla selbst gesprochen, um beispielsweise zu erfahren, warum Tesla so viel Trinkwasser benötigt, warum man nicht mit einem geschlossenen Wasserkreislauf arbeitet, warum man Schmutzwasser nicht wieder aufarbeiten kann. Trotz mehrfacher Anfragen haben wir darauf keine Antworten bekommen.
Ich spreche heute nicht mit der Presse.
Aha. Wer spricht Warum denn? Nicht? Wer spricht
denn mit der Presse? Bei Vororttermin gehen die Mitarbeiter von Tesla Europe arrogant lächelnd, wortlos und kopfschüttelnd an unseren Mikrofonen vorbei. Bereits 2021 sollen in Grünheide wöchentlich 10.000 Autos vom Band laufen. Nach Angaben des Unternehmens werden im Werk 12.000 Arbeitsplätze entstehen, wie auf der unternehmenseigenen Webseite nachzulesen ist.
Einen besseren Start für diese Landesregierung hätte es nicht geben können und alle können gleich beweisen, dass sie gut sind.
Sagt Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Bis zum 5. März können noch Einwendungen gegen die Industrieansiedlung eingebracht werden. Auch Umweltaktivist Steffen Schorcht will seine Widersprüche anmelden. Er wohnt nur wenige hundert Meter entfernt von der künftigen Autofabrik und ist überzeugt, dass die Proteste nicht wirkungslos sein werden.
Wir sind da wirklich optimistisch. Selbst wenn Tesla kommt, wird es nicht so kommen, wie Tesla das momentan plant.
Christoph Richter über die Proteste gegen die geplante Tesla-Fabrik in Brandenburg. Viel bewirken werden sie vermutlich nicht, die Proteste, denn noch im März sollen die Bauarbeiten starten. Das hat Brandenburgs Wirtschaftsminister gestern versichert. Auch in Berlin blicken selbst ausgewiesene Öko-Freunde wie Grünen-Chef Anton Hofreiter irritiert auf die Proteste gegen die Tesla-Fabrik. Schließlich steht der US-amerikanische Autobauer ja für Elektromobilität und die seit Jahren beschworene Verkehrswende. Ohne Elektroautos ist die schlecht vorstellbar, aber damit allein ist es vermutlich auch nicht getan. Mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger, weniger Raum für die Autos. Das war die Losung, die der rot-rot-grüne Senat in Berlin vor 2 Jahren ausgegeben hat und ein Jahr später in ein Mobilitätsgesetz gegossen hat. Was hat sich dadurch konkret verändert? André Zanto hat nachgehakt.
So, rauf aufs Fahrrad, rein nach Berlin-Mitte zu einer Fahrraddemonstration in der Kantstraße.
Wir haben jetzt mittlerweile den 5. Radverkehrstoten in Berlin. Der ist am 8. Februar gestorben und am 9. war die Mahnwache. Und es ist bislang nichts passiert und deshalb machen wir jetzt hier jeden Montag eine Demo.
Beate wirkt entschlossen, wie die etwa 60 Gleichgesinnten an diesem Morgen, die nicht nur trauern wollen um den 64-jährigen Radfahrer, der hier Anfang Februar von einem Autofahrer tödlich verletzt wurde. Sie wollen eine wirkliche Veränderung erreichen.
Es gibt ja gar keine Radinfrastruktur hier in der Kantstraße. Und was man machen sollte, ist, dass man die Parkspur zur Radspur macht, die illegale Parkspur zur legalen Parkspur, ne, die zweite, und die dritte als Kfz-Spur belässt.
Von den drei Autospuren pro Fahrtrichtung soll also jeweils eine an die Radfahrer gehen. Das hält auch Gesine für notwendig.
Die Kampfstraße gehört zu meiner täglichen Kreuzungs- oder Fahrstraße, auch mit Kind auf dem Weg zur Kita. Und ich finde es wichtig, dass wir hier mehr Sicherheit bekommen, und zwar für Radfahrer und dadurch auch für Fußgänger.
Der Konflikt um die Kantstraße steht sinnbildlich für Berlin. Die Stadt wurde seit Ende des Zweiten Weltkrieges auf den Autoverkehr ausgerichtet. Das soll sich jetzt ändern. Immer mehr Berlinerinnen und Berliner nutzen das Rad und haben Parteien in den Senat gewählt, die eine Verkehrswende versprachen.
Nun hat der rot-rote Senat dem Rad Priorität eingeräumt gegenüber dem Auto. Was merken Sie davon?
Leider noch gar nichts. Noch gar nichts. Am Anfang war wirklich so eine richtige Aufbruchstimmung, dass wir dachten, oh, jetzt tut sich endlich was. Und das ist jetzt irgendwie so eine Gleichgültigkeit gewichen.
Also ich finde nicht, dass sich diese Situation in letzter Zeit verbessert hat. Ich merke de facto nichts. Ich habe einmal, ich glaube in Moabit war das, einen Fahrradstreifen entdeckt, der tatsächlich von der Autobahn getrennt war durch einen Parkstreifen für die Autos. Aber das ist das Einzige in den letzten 3 Jahren.
Woran liegt das, glauben Sie?
Kein Wille, am Ende doch zu starke Lobby der Autofahrer, Autoindustrie.
Weiter geht's Richtung Osten in Berlin zur Verkehrssenatorin Regine Günther.
Also wir hatten letztens eine Gruppe aus Utrecht da, wir tauschen uns natürlich auch aus. Die waren ganz begeistert, was man schon sieht. Sowohl, dass wir schon 30.000 neue Fahrradstellplätze haben, dass wir geschützte Radwege haben, weil die sagten, nach 4 Jahren hat man bei ihnen gar nichts gesehen. Wir haben hier die Langstrecke vor uns.
Verkehrssenatorin Regine Günther schaut in Richtung 2030. Wenn bis dahin das meiste umgesetzt ist, wäre das in der Tat schnell. Kopenhagen, der Vorreiter in Europa, begann in den 80er Jahren die Stadt für das Rad umzubauen. Berlin hat 2018 die Wende eingeleitet mit dem Mobilitätsgesetz, das erstmals Radfahrern, Fußgängern und öffentlichem Nahverkehr Priorität einräumt.
Wir haben unsere Planungen verändert. Wir haben das Personal aufgebaut. Als ich hier angefangen habe, hatten wir 3 Radplaner. Jetzt haben wir 54. Wir haben Leuchtturmprojekte schon realisiert. Das heißt, deutschlandweit erstmalig gibt es hier geschützte Radstreifen in verschiedenen Straßen.
6 neue mit Pollern geschützte Radstreifen gibt es nun in Berlin mit einer Gesamtlänge von 5 Kilometern. 9 weitere von diesen Protected Bike Lanes sollen folgen in diesem Jahr. Dazu will Regine Günther auch 11 breite, insgesamt 100 Kilometer lange Radschnellwege bauen lassen, die sternförmig von den Außenbezirken in die Innenstadt führen und bis 2026 fertig sein sollen. Mit insgesamt knapp 210 Millionen Euro stellt der Senat in dieser Legislatur so viel Geld für den Radausbau zur Verfügung wie nie. Aber zuständig für die Bauvorhaben sind die Bezirke. Hier gäbe es Mängel.
Einige Bezirke bekommen das sehr gut hin und zunehmend auch sehr gut hin. Ja. Und andere sind noch nicht mal losgelaufen.
Bezirke wie Neukölln oder Friedrichshain-Kreuzberg haben schnell Personal eingestellt und bauen nun Straßen um. Aber zum Beispiel Charlottenburg-Wilmersdorf sucht immer noch Radplaner. In diesem Bezirk liegt auch die Kantstraße. Was die Sicherheit angeht, tue zumindest der Senat alles, was möglich sei, versichert die Grünen-Politikerin.
Natürlich war es ein schlimmer Jahresanfang mit 5 toten Radfahrerinnen. Trotzdem, wir sind dabei, mit Hochdruck die Kreuzungen umzubauen. Im Mobilitätsgesetz haben wir gesagt, im ersten Jahr 10, dann 20, dann jedes Jahr 30. Da sind wir dabei. Trotzdem haben wir so viele Kreuzungen in Berlin und so viele Strecken. Wir haben 5600 Kilometer. Das ist im 3 Jahren nicht jeden Meter sicher zu machen.
Seit der rot-rot-grüne Senat in Berlin im Amt ist, seit 2017, sind bisher 33 Radfahrerinnen und Radfahrer getötet worden. Leicht rückläufige Zahlen. Der starken Berliner Fahrradlobby werden aber kleine Verbesserungen nicht genügen. Weiter geht's mit dem Rad. 3. Station, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Berlin.
Naja, Berlin ist eine ziemliche Ausnahmestadt, muss man sagen. Wenn man ins europäische Ausland guckt, andere Metropolen, Paris oder Städte in Spanien, wo auch immer, dort wird nicht überall kostenlos am Straßenrand geparkt. Gerade Berlin wächst sehr schnell, das heißt, immer mehr Menschen wohnen hier in der Stadt, immer mehr Menschen sind auch hier in der Stadt unterwegs und die Verkehrsflächen sind da einfach ein sehr knappes und kostbares Gut. Da müssen wir uns auch überlegen, wie wir uns die verteilen. Wollen wir weiterhin sozusagen den Großteil dieser Flächen eben dem Autoverkehr zur Verfügung stellen oder müssen wir eben Parkplätze reduzieren und diese Autos müssen dann entweder außerhalb der Stadt parken oder sie können einfach nicht mehr in der Stadt parken und das bedeutet, dass vielleicht auch nicht jeder Mensch in der Stadt das Anrecht darauf hat, eben ein privates Auto irgendwo im öffentlichen Raum abzustellen.
Nicolas Link vom ADFC skizziert den Konflikt für die nächsten Jahre. Die Zahl der Autos wächst in Berlin parallel zur Bevölkerung stetig. Im letzten Jahrzehnt um rund 11%. Diese Entwicklung umzukehren, die Autos zu reduzieren, wäre die eigentliche Verkehrswende. Das erwarten viele Radfahrer von den Grünen. Sie könnten laut Umfragen im nächsten Jahr als stärkste Kraft ins Rote Rathaus einziehen. Vor dem Büro von Nicolas Link in Kreuzberg soll es dann anders aussehen.
Auf beiden Seiten parken eben Autos, dann fahren Autos in beide Richtungen und für Radfahrende ist hier überhaupt kein Platz. Außer da hinten sehe ich auf dem Gehweg ist so ein kleiner Streifen hingepinselt irgendwie. Da wird dann der Platz noch von den Fußgängerinnen und Fußgängern genommen und auf dieser Seite gibt es eben überhaupt nichts. Und das ist eigentlich eine Situation, in der sich niemand wirklich wohlfühlt, hier Rad zu fahren, der auch niemand wirklich gern aufs Rad steigt.
André Zanto über den mühsamen Weg Berlins zur Fahrradhauptstadt.